Irland hat ja ganz schön was abgekriegt durch die Bankenkrise, insbesondere Finanzkrise. Ist der öffentliche Haushalt mit einem Rekorddefizit belastet worden, obwohl Irland selbst, was das Ausmaß der Staatsverschuldung angeht, weit hinter Deutschland zurücklegt. Also ich glaube, die liegen im Moment bei 36%. Aber aktuell ist der Staatshaushalt, wie gesagt, zu 36% durch die Folgen der Finanzkrise un ausgeglichen. Daran haben sich dann auch die am Sonntag auf einem Sondertreffen der EU-Finanzminister zugesagten Kredithilfen in Höhe von 85 Milliarden Euro bis jetzt wenig Änderung abzusehen. Die nationale Wirtschaft schwächelt, in der Bevölkerung brodelt es und die Regierung steht im Kreuzfeuer der Kritik. Ob eine Staatspleite nun wirklich abgewendet ist, und wie es um die Stabilität der Eurozone denn so bestellt ist, darüber sprach mein Kollege Michael Riesel aus der Focus Europa Redaktion von Radio Dreieckland mit Sven Giegold. Er ist Mitglied der Grünen Fraktion im Europaparlament und deren wirtschafts- und finanzpolitischer Sprecher. Und dieses Interview hört er jetzt.
Herr Giegold, die Iren bekommen 85 Milliarden Euro aus dem Rettungspaket, müssen für das geliehene Geld aber einen Zinssatz von 5,83% bezahlen. Im Vergleich, Griechenland, das im Frühjahr vor dem Staatsbankrott gerettet werden musste, hatte für seine Hilfskredite damals einen Zinssatz von 5,2% erhalten. Meine Frage deshalb an Sie: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Irland bei diesem hohen Zinssatz überhaupt irgendwann in der Lage ist, das Geld zurückzuzahlen? Vor allem, wenn man bedenkt, dass die irische Wirtschaft aufgrund des von EU und IWF verordneten Sparprogramms in Zukunft wohl eher schrumpft als wächst.
Sagen Sie mal so, die Glaskugel war noch nie die Stärke der Ökonomen. Also das heißt, Vorhersagen der Volkswirtschaftslehre sind sehr schwierig. Sie müssen bedenken, die irische Wirtschaft ist sehr viel globalisierter und sehr viel leistungsfähiger als die griechische. Wenn Sie sich die makroökonomischen Daten angucken, dann haben Sie sehr viel mehr Zweifel, wie das in Griechenland weitergehen wird als in Irland. Das irische Sparprogramm ist sehr schmerzhaft für die Bevölkerung, aber die irische Bevölkerung startet auf einem höheren Niveau. Und das Gleiche gilt, was die Qualität der Volkswirtschaft angeht. Daher das große Fragezeichen in Irland ist, wie groß und wie kaputt ist das Bankensystem wirklich? Und so ganz genau weiß das überhaupt niemand.
Das heißt, Ihrer Meinung nach ist es nicht der Fall, dass die EU zusätzlich Öl ins Feuer gießt und mit ihren extrem hohen Zinsforderungen den irischen Staat geradewegs in die Pleite treibt?
Doch, ich finde auch, dass man jemanden, dem man helfen will, nicht noch eine reinhauen sollte. Die Logik ist einfach eine pädagogische, die gerade von Deutschland vertreten wird, zu sagen, wenn man international hilft, dann muss der Zins auch wehtun. Das ist die Logik, damit nicht jeder auf die Idee kommt, das zu machen. Allerdings führt das leider dazu, dass der Patient leidet und in dem Falle natürlich die einfache Bevölkerung in Griechenland. Was mich eigentlich noch mehr ärgert als die Höhe des Zinses, ist an der Stelle, dass wieder wie in Griechenland die Vermögenden, die letzten 20 Jahre in Griechenland genauso einen immer höheren Anteil der volkswirtschaftlichen Leistung beiseite gelegt haben wie in Irland, dass die wieder nicht belangt wurden. Und da gab es plötzlich keine Bedingungen, während sie in anderen Bereichen harte Bedingungen hatten. Das finde ich nicht richtig.
Ein anderer interessanter Aspekt an der Irlandrettung ist die Rolle der deutschen Banken. Die haben nach Angaben der Bundesbank insgesamt 115 Milliarden Euro nach Irland verliehen. Und das heißt, wenn irische Banken pleite gehen sollten, müssten auch deutsche Finanzinstitute Verluste in Kauf nehmen. Rettet denn das Geld aus dem Rettungsschirm also auf lange Sicht nicht, wie behauptet, den irischen Staat, sondern in Wahrheit die deutschen Banken?
Also das Ganze ist ein Bankenrettungsprogramm. Das ist offensichtlich. Und zwar zunächst mal für die irischen Banken. Und da die irischen Banken wiederum entscheidend mit dafür sind, ob die deutschen Banken ihr Geld wiederbekommen, natürlich letztlich auch die deutschen Banken. Und so ist das in einer gemeinsamen Währung, wo die Finanzinstitute stark verflochten sind. Das war bei Griechenland auch schon so. Es geht letztlich auch um unser eigenes Geld. Deshalb ist diese ganze Rettungsaktion natürlich zutiefst auch im Interesse Deutschlands und auch der deutschen Bürgerinnen und Bürger. Ich habe nichts zu kritisieren daran, dass man grundsätzlich ein solches Rettungspaket macht. Damit habe ich kein Problem.
Aber die Risiken werden doch von der Banken auf die Steuerzahlerseite verlagert.
Das ist richtig. Allerdings die Alternative wäre, in der jetzigen Situation das nicht zu machen, wäre ein Zusammenbruch des Finanzsystems zu riskieren. Den zahlen am Schluss auch die Steuerzahler. Also der große Fehler war, dass man zugelassen hat, eine gemeinsame Währung zu schaffen, ohne gleichzeitig eine gemeinsame Wirtschaftspolitik inklusive starker Regeln für die Finanzmärkte. Und Irland war ganz besonders ein Modell, in dem die Banken ohne relevante Finanzaufsicht machen konnten, was sie wollten, auch die Tochterfirmen deutscher Banken. Und deshalb zahlen wir jetzt für dieses System, das ja auch schon ursächlich war für den Zusammenbruch der HAE, das, wenn wir uns erinnern, was ja der teuerste Bankenrettungsfall in Deutschland ist, war ja auch ein Produkt des Fehlens von Aufsicht über die irische Tochterfirma.
Ja, kommen wir mal zur Situation in Irland. Da sind vergangenen Samstag in der Hauptstadt Dublin etwa 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Ihre Wut richtete sich vor allem gegen das harte Sparprogramm, das die irische Regierung auf Druck der EU und des IWF auf den Weg gebracht hat. Umfragen zufolge lehnen 2/3 der Iren die Sparmaßnahmen ab. Ähnliches hat sich ja auch vor einiger Zeit in Griechenland abgespielt. Wie lange werden es sich die Regierenden in Europa noch leisten können, die Schuldenkrise auf dem Rücken der unteren Einkommensschichten auszutragen?
Ja, das fragen wir auch. Das frage ich mich schon die ganze Zeit bei dieser Krise. Und es gibt leider nur dort Proteste, wo es zu direkten, wirklich sehr harten Sparmaßnahmen kommt, die aber ökonomisch weitgehend unausweichlich sind. Das Hauptproblem besteht nicht darin, dass es ein Sparpaket geben muss, sowohl in Griechenland als auch in Spanien, in Portugal, in Irland. Dagegen grundsätzlich zu sein, verkennt die ökonomische Realität, denn die irische Wirtschaft, um mal dort dabei zu bleiben, startete auf einem sehr hohen Niveau mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, was deutlich höher ist als in Frankreich oder Deutschland. Und das baute auf einem neoliberalen Modell, was so heute nicht mehr funktioniert. Also dass insofern eine Kürzung auch des Staatshaushaltes anstand, ist richtig. Nur, warum, dass das so sozial ungerecht durchgeführt werden kann. Und dass dagegen die Proteste nicht noch viel schärfer sind, das finde ich persönlich schlimm. Und wir als Europäisches Parlament haben leider keine Macht, dieses Sparpaket umzugestalten, denn das wurde alleine von den Mitgliedsländern beschlossen und nicht vom Parlament. Das ist auch etwas, was hier fraktionsübergreifend für großen Ärger sorgt.
Ja, nun haben die EU-Finanzminister offensichtlich noch ein Ass im Ärmel, denn gleichzeitig zur Kredithilfe für Irland haben sie auf ihrem Treffen am Sonntag nämlich auch den Rahmen für den künftigen europäischen Stabilitätsmechanismus abgesteckt. Dieser soll Mitte 2013 den derzeitigen befristeten Euro-Schutzschirm ablösen und sieht vor, dass, wenn ein Staat in Zahlungsschwierigkeiten gerät, sich in Zukunft auch private Gläubiger, also Banken, an Rettungsaktionen beteiligen. Herr Giegold, könnte das nicht dazu führen, dass die Kosten der Schuldenkrise ab dann gleichmäßiger als jetzt zwischen Steuerzahlern und Banken aufgeteilt werden?
Ja, das ist auch sehr vernünftig. Und eins kann man schon jetzt vorhersagen, das wird nur dann funktionieren, wenn sich die Banken bis dahin einigermaßen erholt haben. Die Beteiligung der Gläubiger ist absolut sinnvoll und es ist ein großer Fehler, dass das nicht längst vereinbart wurde. Klar ist nur, dass das in der Krise anzukündigen dazu führt, dass sie die ganze Maßnahme nicht durchführen können. Was die Bundesregierung hier angestoßen hat, ist zwar eine richtige Idee, aber in der Durchführung äußerst schlecht gemacht. Denn in dem Moment, wo sie öffentlich darüber reden, verfallen die Finanzmärkte noch mehr in Chaos und Panik. Meine Kollegen hier aus Portugal und Spanien sind extrem sauer, und zwar auch wieder parteiübergreifend, links wie rechts, auf die deutsche Bundesregierung und sagen, die großen Probleme, die Zuspitzung der Probleme, die wir jetzt in Portugal und Spanien derzeit wieder haben, die ist stark verursacht durch ein sehr schlechtes Ankündigungsmanagement der Bundesregierung einer grundsätzlich guten Idee.
Ja, Sie haben die Sorgenkinder Portugal, Spanien und auch Italien, muss man dazu zählen, angesprochen. Die Finanzmärkte sind momentan nervös. Der Euro ist diese Woche auf 1,30 Dollar gefallen. Trotzdem hofft die EU-Kommission auf ein Ende der Krise und zieht die Hoffnung vor allem aus der deutschen Wirtschaft. Für die erwartet man einen Anstieg des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 3,7%. Und man ist guter Dinge, dass das Wachstum auch auf andere Länder der Eurozone übergreift. Die deutsche Wirtschaft also als eine Wachstumslokomotive in der EU, ist das ein Lichtblick?
Ja, makroökonomisch ist auf jeden Fall ein Lichtblick, wobei man klar sagen muss, die Ursache kommt ja nicht aus Deutschland, sondern die kommt daher, dass die Schwellenländer international nach wie vor sehr gut laufen. Und das ist eigentlich die globale Konjunkturlokomotive, wobei die große Unsicherheit nach wie vor ist, was mit den USA. Die USA haben bisher kein selbsttragendes Wachstum, haben ein sehr hohes Haushaltsdefizit. Insofern ist es schon ironisch, dass der Euro jetzt fällt, wobei, wenn man die realwirtschaftlichen Daten anschaut, dann ist er immer noch überbewertet. Von daher ist die Abwägung etwas andere. Was Deutschland angeht, ja, Deutschland spielt im Moment die Rolle der Konjunkturlokomotive. Aber auch dort, wenn es den Nachbarn, also den Ländern, in die wir exportieren, einem nach dem anderen schlecht geht, dann wird auch Deutschland nicht unbeschadet bleiben.
Ja, das war also das Interview mit dem finanzpolitischen und wirtschaftspolitischen Sprecher der Fraktion der Grünen im Europaparlament. Man kann vielleicht auch nochmal dazu ergänzend noch sagen, dass natürlich nicht nur die Nachfrage der sogenannten Schwellenländer für die deutsche Ökonomie und das Anziehen der des deutschen Bruttoinlandsproduktes verantwortlich ist, sondern auch die fußt natürlich auf der anderen Seite auch in den Konkurrenzvorteilen durch die Etablierung eines riesigen Niedriglohnsektors in den letzten Jahren, auch unter der Großen Koalition, beginnend ab Rot-Grün in der Endphase mit der Etablierung von Hartz-IV-Verarmungspolitiken. Soweit einen Abschluss dazu.